Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode Forward Thinkers, denn wir werden über ein Thema reden, das uns alle beschäftigen wird in den nächsten Jahren, nämlich künstliche Intelligenz. Sie wird viele, viele Lebensbereiche von uns betreffen, sie wird vieles verändern. Und um herauszufinden, wie das alles funktioniert und was da genau auf uns zukommt, habe ich heute einen echten Experten besucht. Alexander Tamm berät mit seinem großen Team unzählige Unternehmen in ganz Deutschland, wenn es um KI und datengetriebene Technologien oder Geschäftsmodelle geht. Ich wollte von ihm wissen, was die Zukunft bringt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Wir alle stehen vor der Herausforderung, eine Zukunft zu gestalten, die für uns und die Generationen nach uns nicht nur lebenswert, sondern auch nachhaltig und erstrebenswert ist. Eine wahrhaft epochale Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Welche Themen sind jetzt wirklich wichtig? Wie kommen wir voran? Und wo hakt es noch immer? Wer sind eigentlich die Köpfe, die vorantreiben, was für uns alle jetzt so wichtig ist? Herzlich willkommen bei Forward Thinkers.
Alex Tamm, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei dir im Büro treffen, um ein wenig über Daten und KI zu sprechen. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Sag mal, wo steht Deutschland eigentlich, wenn wir uns mit dem Thema KI und Daten auseinandersetzen? Und wo steht Europa eigentlich? Also wir hören ja die ganze Zeit irgendwie, China pumpt Geld in KI und immer noch mehr und so lange, bis sie die Weltherrschaft im Datenreich quasi erreicht haben. Wo stehen wir denn da eigentlich?
Also zunächst mal vielleicht für die Hörer, was ist eigentlich KI? Weil ich glaube, das ist auch immer noch so ein Buzzword, wo man oft nicht so genau weiß, ja, was ist das jetzt? Was ist der Unterschied zum ganz normalen Programmieren? Und auch manchmal in der Politik ist es nicht ganz klar. Das merkt man auch gerade aktuell bei der europäischen Regulierung und bei den Entwürfen dazu. Wenn wir von KI sprechen, dann meinen wir meist Machine Learning-basierte künstliche Intelligenz. Also das bedeutet sozusagen, dass der Mensch eine Maschine definiert, die dann anhand von Daten lernt und sich quasi selber parametrisiert oder selber einstellt. Ja, es gibt auch sehr viel, nennen wir es mal traditionelle oder klassische künstliche Intelligenz, die wir viel gerade auch in Autos drin haben, was Fahrerassistenzsysteme angeht oder der intelligente Rollladen oder so, ne, der dann runterfährt. Da ist der Unterschied, dass diese Intelligenz von Menschen auch fest programmiert wurde im Sinne von den Parametern. Ja, also das heißt, das finde ich immer ganz spannend zu erklären, KI gibt es eigentlich schon sehr lange, ja, und die wird auch schon sehr lange benutzt, also dass ein Mensch sich so verhält oder dass eine Maschine sich so verhält, wie es eigentlich ein Mensch tun würde. Aber was eben jetzt sehr spannend ist, in den letzten, ja, man so will, Jahrzehnt eben durch Machine Learning, dass eben die, aufgrund der Daten, die Maschinen sich selber parametrisieren und damit immer schlauer werden. So, und wenn wir immer schlauer werden, dann gibt's ja oft so diese Angst, oh mein Gott, kommt dann der Terminator oder wird die Maschine irgendwann noch schlauer als der Mensch? Und da ist aktuell so, dass Maschinen immer dann nur lernen können in dem Umfeld, was der Mensch ihm, ja, wie soll ich sagen, bereitgestellt hat. Ja, also eine Maschine kann nicht irgendwie auf eine neue Idee kommen oder träumen und einfach aufwachen und sagen, hey, ich mache jetzt was ganz anderes oder ein intelligenter Kühlschrank kann ich auf einmal Kaffee kochen. Ja, also diese generelle, oder nennt es auch Artificial General Intelligence oder starke KI, das gibt's aktuell nicht. Es ist auch immer noch in relativ weiter Ferne, weil wir gar nicht wissen, wie menschliche Intelligenz eigentlich zum letzten Grad funktioniert. Ja, also das vielleicht so mal vorneweg. Und es gibt sehr spannende Forschung gerade und du hast vollkommen recht, also in den USA passiert ja schon lange recht viel. Und da ist es vor allen Dingen getrieben eben durch die Startups, aber durch die großen Tech-Giganten auch, durch diese KI 1.0 Unternehmen, eben die Software-Giganten, die in den letzten 10 Jahren sehr stark an Wert gewonnen haben. Und in China ist es eben sehr stark die Regierung, die dort Geld reinpumpt, um halt auch, ja, wie soll ich sagen, auch Kontrolle auszuüben sicherlich und eben den Staat und die Menschen zu organisieren, wenn man so möchte, ja. Und in Europa, da fahren wir halt so einen hybriden Weg, wo wir eben teilweise jetzt auch Förderungen bekommen, wo wir auch europäische Projekte haben. Ein ganz spannendes Beispiel ist jetzt eben das große neue OpenGPTX, wo wir auch mitmachen dürfen, wo auch der KI-Bundesverband viel organisiert hat, auch ein Aleph Alpha als Startup mit dabei ist, viele andere, auch Fraunhofer-Institut, viele Industrieunternehmen. Und da, und das ist eben jetzt ganz interessant, versuchen wir auch ein großes neuronales Netz zu bauen, so ein großes Sprachmodell, wie es es eben in den USA und eben jetzt auch seit kurzem in China schon gibt. So, was halt noch stark fehlt in Europa, ist die Adaption von KI in der breiten Masse. Na, also die ganzen DAX-Konzerne haben alle in den letzten 10 Jahren ihre Labs aufgebaut, die haben ihre Erfahrungen gemacht, die haben Teams von so im Schnitt, ich würde mal sagen, 100 bis 300 Leuten, die an dem Thema KI arbeiten, also im Data-Science-Bereich vor allen Dingen. Die haben auch schon teilweise größere Teams, die dann in spezifischen Einheiten, fachlichen Einheiten, wie zum Beispiel autonomen Fahren arbeiten. Da passiert auch was, aber es ist halt nicht vergleichbar mit den großen Tech-Unternehmen jetzt aus China oder eben aus USA. Und vor allen Dingen halt, was wirklich eine Gefahr ist für unsere, ich würde mal sagen, ja, Demokratie ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber für die soziale Marktwirtschaft ist halt, dass der Mittelstand da hinterherhinkt. Ja, weil hängt so ein bisschen in der Luft, ne, weil so 100 Data Scientists einstellen für so einen Automobilzulieferer, das ist schlichtweg finanziell und auch faktisch schwierig. Ja. Und die Produkte, die fertigen Softwarelösungen, mit denen man KI dann relativ einfach Plug and Play einsetzen kann, die gibt es so in dem Markt noch nicht überall. Ja, und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Man sieht es ja im Handel mit Amazon, ne, ich glaube, die Hälfte des Umsatzes wird halt mit diesen sogenannten Recommender Engines gemacht, also mit diesen Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Man sieht es eben auch, bei Suchmaschinen oder selbst im Fernsehsegment, wie viel Geld investiert wird bei Netflix, selbst bei Disney, um halt mir die richtigen Filme anzuzeigen, die richtigen Serien. Sowas gibt es jetzt von den europäischen Fernsehsender noch nicht in der Form.
Du hast das gerade schon angesprochen, für viele deutsche Mittelständler ist es ja auch echt eine Challenge, überhaupt mal sich da sozusagen dieses schöne deutsche Wort aufzuschlauen. Also man braucht ja sowohl die Ressourcen, die Leute, die irgendwie Ahnung von dem Thema haben, und man muss ja auch die Struktur im Unternehmen auch ein Stück weit anpassen. Ist denn diese Bereitschaft eigentlich überhaupt da, jetzt mal unabhängig von dem finanziellen Aspekt? Also haben die Leute in den Unternehmen gemerkt, auch aus deiner Erfahrung mit Kunden, haben die verstanden, dass es notwendig ist, dass die jetzt endlich mal darüber nachdenken? Oder sind die noch so in dem Modus, dass sie sagen, na ja, unser bisheriges Geschäftsmodell funktioniert ja noch und das wird auch weiterhin so sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist immer, was ist der Anspruch? Also ich finde schon, dass in den letzten 5 Jahren das Bewusstsein und die Offenheit gegenüber Big Data, Data Science, KI, Machine Learning, Analytics, das ist im Grunde ja alles ähnlich. Es geht immer darum, aus Daten Mehrwert zu generieren, mittels Technologie und mittels Analysemethoden. Und das ist schon, finde ich, deutlich besser geworden. Also ich weiß noch, auch so von unseren Pitches oder wenn wir im Mittelstand gesprochen haben, dann mussten wir noch vor 5 Jahren halt viel mehr erklären und viel mehr uns rechtfertigen. Wir mussten sehr vorsichtig sein, auch immer, dass wir so häppchenweise vorgehen. Und jetzt ist es schon eher so, dass die mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal so, alles so ab 500 Millionen Euro Umsatz, dass die schon erste Gehversuche gemacht haben auch. Die haben auch oft schon kleine Teams so von 3 bis 10 Leuten maximal, sage ich mal so. Gibt's immer Ausnahmen, aber das ist so vielleicht der Durchschnitt, was wir sehen. Und da ist eher so nach dem Motto, okay, ja, was genau soll ich denn jetzt tun? Es ist nicht mehr so, okay, ist das hier so ein Hype wie das Internet und bald wieder vorbei mit dem KI, sondern ich glaube schon, man hat halt verstanden. Und es gibt ja auch schon Beispiele, Ne, also wir sind extrem stolz, was wir bei Vorwerk mit bewegen dürfen, zum Beispiel mit den Netflix fürs Kochen, wo wir ein bisschen mitarbeiten dürfen seit ein paar Jahren, die wirklich sehr cooles Geschäftsmodell gebaut haben und auch sehr zufriedene Kunden haben. Genauso auch im Maschinenbau, was ich zum Beispiel Zeppelin hier auch aus München, was die machen an der Stelle. Also gibt es einige coole Beispiele, auch der ADAC, gut, ich weiß, ob die noch Mittelstand sind, aber die haben eine coole App gebaut, die mir ähnliche Ausflugs- und Urlaubsziele empfiehlt, ne, was man eigentlich vielleicht eher von Booking.com oder so erwartet hätte. Die Trips-App vom ADAC mit Natural Language Processing, also mit Text-Mining-Methoden gebaut. Und bei denen ist, glaube ich, jetzt eher so die Frage, ja, okay, what's next? Oder wie kann ich halt die zugegebenermaßen beschränkten Ressourcen halt am effizientesten einsetzen? Und meistens ist dort auch das Thema KI in irgendeiner Art von Digitalisierungsinitiative eingebettet, wo man sich auch schon mit neuen Methoden des Arbeitens, ne, agilem Arbeiten, Projekte anders aufsetzen, wie man es bisher vielleicht auch in der IT gemacht hat, wo man damit auch schon unterwegs ist. Ja, gerade im ADAC finde ich es immer wieder cool. Ich darf da auch die Führungskräfteschulungen geben und das ist schon cool, wie offen die aus sind. Ne? Ich habe dann, da sind dann, was ich letztens die Leitung der Luftrettung oder auch aus dem Legal-Bereich waren Kollegen dabei und gerade in der letzten Schule, ich erinnere mich da gerade dran, meinte dann ein paar Kollegen, ja, sie fanden jetzt die Einführung ein bisschen zu lang, sie hätten gerne viel lieber jetzt noch mehr Use Cases gesehen, ja, und jetzt machen wir nochmal eine extra Session, wo wir dann nochmal, wo wir so 30, 40 Use Cases durchgehen, und als wir angefangen haben mit den Schulungen, war es eher so, dass wir ganz bewusst diesen längeren Einführungspart hatten, um so ein bisschen auch zu erklären und auch zu rechtfertigen, wieso das jetzt irgendwie auch sinnvoll ist, sich so als Beschäftigter mittlerer Manager sozusagen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das finde ich sehr cool. Nichtsdestotrotz, die große Herausforderung ist ja bei KI, bei Machine Learning-Lösungen oft, dass die halt nicht nur in der Fachdomäne Daten brauchen, sondern dass sie halt eher Domänen oder cross-funktional aufgesetzt sein müssen. Und das ist schon nach wie vor im Management und auch in der Finanzierung von solchen Use Cases immer noch ein Problem, weil das halt nicht so ganz in die linearen Strukturen manchmal passt.
Wir hatten ja einen riesigen Hype rund um KI in den letzten 10 Jahren. Es ist so ein bisschen von der Hype-Welle hin zu KI wird langsam erwachsen, hat sich das gewandelt. Kann man eigentlich sagen, dass KI sowas ist wie die Kerntechnologie des digitalen Wandels?
Mhm, cool, ja. Ja, ist ganz spannend, weil was du sagst, also wir haben, ne, als ich gerade meinte, dass das Thema Machine Learning, Daten, KI oft in Digitalisierungsinitiativen gepackt ist oder war, könnte man fast sagen. Genau, es hat sich da so ein bisschen, also die DAX-Konzerne sind sicherlich da immer auch Vorreiter in dieser Entwicklung. Man sieht, man hört immer weniger von den CDOs, von den Chief Digital Officern, also die gibt es auch noch und so und das ist auch wichtig, aber zum Beispiel im Automobilbereich ist es da so ein bisschen ruhiger geworden, ne, um diese Rolle herum. Viele haben es auch abgeschafft sogar, weil das halt, es gibt ja auch keinen Chief Internet Officer oder so. Ja, also alle machen halt irgendwas mit Internet und sei es E-Mails schreiben und so wird's mit KI eben auch werden, ne? Also, und was ist dann, was gehört auch zur Digitalisierung dazu? Naja, okay, halt keine Faxe mehr schicken oder die Daten irgendwie einscannen oder halt Remote Work, aber das ist irgendwie schon für die meisten jetzt irgendwie auch kommoditisiert worden, vor allen Dingen eben auch durch die Pandemie. Weil, ne, da muss, da, ich weiß noch genau, wir hatten mit dem Abel Achundia, hatte ich gesprochen, Ex-CIO von Bayer Pharma. Und der hat auch gesagt, hey, wir haben das erste Mal so ein Board-Meeting bei uns rein digital gemacht, ne? Das war zum Data Festival, was ich vor 1-2 Jahren oder so, am Anfang der Pandemie, genau. Und ich glaube, also das heißt, so die, was ist denn noch Digitalisierung außer KI so ungefähr, könnte man fast sagen. Ja. Und von daher, genau, also KI, das ist auch so ein bisschen schwierig und so ein bisschen wabberig, weil es ist halt wie Internet. Ne? Also als wir angefangen haben, da haben wir halt gesagt, okay, wir sind die erste Data Science Beratung in Deutschland und dann haben wir gesagt, wir machen halt Data und AI. Aber jetzt ist schon oft die Frage so, ja, okay, aber was denn da jetzt genau? Ne? Und das ist so, wenn du heute jemandem sagen würdest, also angenommen, du bist irgendwie Webdeveloper oder du machst einen Internet-Podcast, ja, und dann fragt dich jemand, was arbeitest du und sagst, ja, ich mache Internet. Ja, so, ja, aber, hä, was genau? Selbst wenn du sagst Webdeveloper, dann heißt ja, okay, was genau? Welche Sprachen machst du? Webshops machst du? Keine Ahnung, Landingpages oder was weiß ich oder so. Und so sieht man schon, dass, ich würde jetzt nicht von so einer Kommoditisierung sprechen, aber die Reife von KI, die steigt. Und damit steigt natürlich auch die Spezialisierung im Markt. Genau, also auf dieser Adoptionskurve würde ich mal sagen, sind wir jetzt bei dieser Early Majority angekommen. Na, wir haben diesen, ich weiß nicht, ob du das Crossing the Chasm Buch kennst, ja, wir haben diese Kluft quasi übersprungen und auch in Europa. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung.
Wo liegen denn unabhängig von den Themen, die du vorhin schon angesprochen hast, also unabhängig von Budget und Ressourcen, wo liegen denn die größten Herausforderungen in Unternehmen heute, wenn es um die Einführung zum Beispiel KI-basierter Technologien oder auch Geschäftsmodelle geht?
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich finde, also so ein Artikel, den ich auch geschrieben habe, der recht oft gelesen wurde, dieser Big Data is Dead Artikel, wo man erstmal vom Thema Big Data weggekommen ist und gesagt hat, ist doch vollkommen egal, ob das jetzt, wie viel Faust es hat, ne? Also Volume, Velocity, Variety und so weiter. Es geht halt um Daten. Das war so, glaube ich, so ein Meilenstein, wo man so ein bisschen diese Trennung aufgehoben hat. Und dann gibt's ja immer so, Why Data and AI Projects Fail und so, ist auch mal sehr beliebt. Und ich finde eigentlich so viel, also so krass viel fällt eigentlich gar nicht mehr. Also es ist, wir sehen eigentlich schon bei allen unseren Kunden und sind ja doch ein paar jetzt und auch in der Community, dass schon einfach viel läuft. Es ist einfach, alle sind am Wursteln, ja. Und jetzt ist eher so, so nach dem Motto, Playtime is over. Also es geht nicht mehr darum, dass man jetzt so ein paar POCs macht, mal was ausprobiert. Auch der Data Scientist wird zunehmend zum Softwareentwickler, ja. Und die Frage ist halt nur, wer bringt wie viel produktiv, ja. Und es ist eher so eine Domänen- und funktionsspezifische Welle, würde ich sagen. Ja, also das heißt zum Beispiel im Bereich HR, habe ich letztens mit dem Handelsblatt auch gesprochen, mit den Kollegen, da ist es einfach noch schwierig, auch aufgrund von Datenschutz, ne, dass wir Personal, dass wir halt da analytisch vorgehen, wohingegen jetzt in der Produktion, in der Steuerung, ja auch im Marketing, im Vertrieb, schon sehr viel passiert und auch vieles einfach schon so total normal ist, ja. Und dann gibt es sicherlich noch so eine branchenspezifische Verschiebung, also Pharma sehen wir jetzt sehr stark sich entwickeln, also gerade die stark regulierten Märkte oder Branchen, die kommen jetzt erst, die weniger regulierten oder so, die sind schon deutlich weiter und was halt auch noch was ausmacht, ist natürlich das Thema Datenqualität, ja. Du hast halt in manchen Industrien, was ich zum Beispiel jetzt bei Verlagen oder so ist halt noch ein Stück weit schwieriger, weil die sehr viel unstrukturierte Daten haben. Bei so Finanz, bei Versicherungen, ne, passiert gerade extrem viel, weil die haben ja keine physischen Produkte in dem Sinne und haben oft halt auch aufgrund von Regulatorik dann auf der anderen Seite aber sehr, sehr gute und hochwertige Daten. Ja, und sowas wie zum Beispiel Forecasting machen wir extrem viel, also einfach Prognosen verbessern. Genau, das, also ich sehe eigentlich gar nicht so viel Hinderungsgründe, ehrlicherweise. Ich sehe eigentlich gerade, das ist vielleicht irgendwie jetzt zu positiv, aber bin auch ein sehr positiver Mensch, aber ich sehe wirklich, dass einfach sau viel passiert gerade und wir erleben das auch. Wir haben zum Beispiel einen Kunden jetzt, der ist innerhalb von kürzester Zeit auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag gewachsen, weil der einfach der saugt halt, ja, das ist die haben immer wieder Ideen und die bauen und machen und tun und so und die lernen jetzt, glaube ich, einfach auch von den Fehlern anderer, ja? Und plus, was man halt auch sagen muss, diese ganzen Plattformen, also das ist so ein bisschen wie wir vergleichen im Internet, ne? Am Anfang haben wir halt so jede Webseite war so von Hand runterprogrammiert. Ich habe in der Schule auch so ein bisschen HTML programmiert. Ja, da musste man irgendwie alles noch so gucken und dann immer schauen, wie sieht das aus und wo ist der Kasten jetzt gelandet und sowas. So macht ja heute keiner mehr Webseiten. Ne? Das ist ja alles irgendwie Low-Code, baukastenartig und diese Entwicklung gibt's auch. Ne? Also viele Use Cases kann ich quasi schon kann ich mir schon fast halbfertig irgendwie runterladen. Es gibt Forecasting, sowas wie Facebook Profit als Algorithmus. Das lasse ich mal, das knalle ich mal drauf. Dann sehe ich schon relativ gut, was funktioniert. Dann kann ich nachschärfen. Natürlich brauche ich die Methodenkenntnis. Viele Datenschnittstellen sind schon gut vorhanden. Und was halt auch ein mega Enabler ist, ist das ganze Cloud-Thema. Ne? Also ich kann halt leider noch nicht in irgendeiner europäischen Cloud, aber mal schauen, wie es mit Gaia X wird, ja, da haben wir, sind wir ja dran, aber ich habe in AWS habe ich halt so viel Zeugs, was fertig ist, wo ich einfach nur orchestrieren muss, oder in Azure auch, ne, Google drängt auch stark in den europäischen Markt mit der Google Cloud Plattform, und ich kann halt viel schneller sowas aufsetzen, ne, also das große Hype-Thema jetzt innerhalb von KI, würde ich sagen, ist MLOps. Also das heißt sozusagen die Entwicklung und der Betrieb von Machine Learning Lösungen, Machine Learning Produkten, und wie ich das quasi plattformbasiert schon am Anfang sehr, sehr skalierbar aufsetzen kann. Und das war früher so nicht, ne? Also früher, wir haben ja diese Data Journey so als Methodik, da haben wir erstmal Strategie gemacht, erstmal überlegt, ja, welche Use Cases können wir denn machen und welche Daten haben wir denn, und erstmal irgendwie auf dem Papier gearbeitet oder mit Post-its oder so. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen so einen Data Lab Prozess, dann haben wir mit sehr viel Statistik, sehr viel Mathematik halt von Hand, sehr viele Algorithmen mit so Software wie R oder so geschraubt, ja, die schwierig betreibbar oder auch testbar, und ja, das war halt so Scripting oder, ja, und dann kam so diese Factory-Phase, wo man dann das genommen hat es eigentlich nochmal komplett den Prototyp oder was man gebaut hat eigentlich geschreddert und dann nochmal neu geschrieben in irgendeiner echten Programmiersprache so ungefähr, ja. Und dann, wenn es an den Betrieb ging, soweit kamen die meisten eh nicht, dann war so, oh shit, wer betreibt das Ding jetzt eigentlich? Ja. Und die Teams, die halt aus guten Entwicklern bestanden, die sind immer mehr zu den Betriebsleuten geworden und hatten gar keine Zeit mehr, irgendwas Neues zu bauen, weil sie eigentlich die ganze Zeit nur am Bugfixen von den Themen waren, die sie produktiv hatten. Und das ist halt eben jetzt mit MLOps so ein bisschen wie bei DevOps eben auch, also wie in der Softwareentwicklung ja auch der Trend, dass man halt you build it, you run it, you fix it, und das ist gerade halt super spannend. Ja, und deshalb ist halt, wenn du Statistiker bist und halt nicht gescheit programmieren kannst, so wie ich, ja, gar nicht mehr so einfach. Und auch ein Software Engineering kommt halt, also auch im Software Engineering generell wird immer mehr AI eingesetzt, was jetzt auch bei diesen ja, Monster in neuronalen Netzen, ja, wo die Maschine auch schon selber Code schreibt. Das ist jetzt auch ein ziemlich spannendes Thema, was bei Microsoft auch schon eingesetzt wird, oder dass du eigentlich ja mehr oder weniger in Prosa, wenn du so willst, deinen Code schreibst, und dann übersetzt die Maschine sozusagen in die Programmiersprache und schreibt den Code selber. Und genau.
Du hast jetzt vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, was alles möglich ist. Hast zum Beispiel auch Vorwerk mit dem Netflix fürs Kochen quasi genannt. Hast du so ein, zwei weitere Beispiele, die dich wirklich begeistern, die ohne KI nicht möglich wären? Also Dinge, die KI erst möglich gemacht hat?
Mhm. Also vielleicht so, also ich mich begeistert immer alles, das muss ich überlegen. Also was halt generell, was ich total geil finde, ist immer, wenn man so einen Durchbruch in so einer Fachdomäne hat. Ja, also sprich zum Beispiel damals, wo ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben habe, dass das Thema war, dass wir im Grunde vorhergesagt haben, wann jeder BMW weltweit vielleicht ein Verschleißteil braucht oder eine Panne haben wird oder so. Und damit konnte man dann viel gezielter halt entscheiden, wie man Reparaturen macht, wie man Rückrufaktionen steuert, wie man auch Kunden vielleicht im After Sales noch mal länger an den Hersteller binden kann. Und da war es halt so, dass zum Beispiel die Kollegen im Marketing, die haben halt nie mit Daten aus den Steuergeräten gearbeitet. Ja, also das ist auch alles ein bisschen tricky. Und die Daten, die werden ja auch eher generiert, um ja das eben das Fahrzeug zu steuern, und wurden von den Entwicklungsingenieuren definiert. Und das irgendwie einzusammeln, mit den Leuten zu reden und dann das fürs Marketing und für die Kollegen aus dem After Sales zu verwenden, das war für die so wirklich so, Ja, also vorher haben die halt immer so Fokusgruppen gemacht und irgendwie mal so 20, 100 Fahrer interviewt so. Ne? Wann brauchst du eine neue Bremsscheibe oder so? Und jetzt konnten wir das halt auf Knopfdruck für alle Autos weltweit ja irgendwie halt vorhersagen. Und das fand ich halt schon richtig, richtig krass. Ne? Das hat auch, das war auch so das Projekt damals, wo ich dann sehr so Blut geleckt habe für das Thema und dann auch meine Promotion in dem Bereich ja irgendwie gestartet habe und die AT ja eigentlich so als eher so als Abfallprodukt entstanden ist, damit ich halt, weil ich nicht mehr als Freelancer arbeiten durfte, ne, und so weiter. Also das hängt mir immer noch nach, das Projekt. Das finde ich einfach cool. Und ja, also ich meine, ich finde zum Beispiel auch sowas wie jetzt bei mir daheim, meine Connected Waschmaschine finde ich auch geil. Ja, also einfach sowas, also ich mache zwei Sachen immer falsch. Das erste ist, ich prokrastiniere das Waschen an sich, weil ich halt immer Schiss habe, dass ich irgendwo noch eine Socke in Schwarz finde und dann ärgere ich mich, dass ich die Socke nicht mit rein habe. Deshalb finde ich diese Funktion cool, dass man da noch ne, die so stoppen kann man was reintun. Das hat mit KI jetzt wenig zu tun. Aber die zweite Funktion, und die ist KI-basiert, dass die Waschmaschine checkt, wenn ich vergessen habe, die auszuräumen. Das ist nämlich das zweite Problem und dann stinkt die Wäsche, ja, und dann ärgere ich mich, kriege ich Ärger von meiner Frau. Und jetzt checkt die Waschmaschine das und dann spült die einfach einmal durch. Also jetzt auch erst passiert, als ich gestern Nacht nach München gefahren bin, hatte ich die Handtücher halt so lang drinnen und meine Frau meinte, ah komm, müssen wir nochmal anstellen und dann ärgere ich mich, weil Umwelt, ne, ich denke mir so, scheiße, jetzt muss ich nochmal hier Wasser verschwenden und ja, und dann habe ich die rausgenommen und die stanken nicht, die Handtücher, weil die Waschmaschine hat nochmal gespült und hat das halt selber gecheckt, ne? Also das ist so ein ganz einfaches Feature aber ich glaube, das zeigt halt auch das Spektrum von KI. Ja, das ist vom intelligenten Navi, ja, was Google deutlich besser hinkriegt als die meisten Autohersteller, aber bis zum Thema autonomes Fahren, bis zu meinem Staubsaugerroboter, der irgendwie nicht die Treppen runterfällt, bis hin halt zu der Waschmaschine, ja, und deshalb macht es aber auch so schwer zu erklären, ja, was ist denn jetzt KI? Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, das beste Beispiel ist es so wie das Internet.
Wenn ich jetzt sage, irgendwie KI finde ich spannend als Unternehmer oder als verantwortliche Person in einem Unternehmen und möchte herausfinden, ob das überhaupt eine Technologie ist, die für mein Problem oder für die Herausforderungen, die ich habe, irgendwie passend ist. Wo sollte ich denn da eigentlich anfangen?
Also das Ding ist, wir können das gerne mal durchspielen. Wir können das mal probieren, sogar live. Du sagst mir irgendwie 5 Dinge und ich sag dir, was man mit Daten oder KI machen kann. Vielleicht sollen wir das mal machen. Mir fällt dir was ein spontan. Das haben wir nicht abgesprochen, aber
lass mich überlegen.
Irgendein Unternehmensprozess oder irgendwas, was dich beschäftigt oder irgendwas, was dich fuchst.
Naja, wenn wir jetzt gerade die Pandemie anschauen und wenn wir überlegen, wir müssen irgendwie wieder in einen Normalzustand kommen oder wollen irgendwann mal wieder mehr möglich machen, wird es, glaube ich, ziemlich wichtig sein, herauszufinden, wann, wo, wie viele Leute zusammenkommen werden und wie man das irgendwie steuern kann, wie man vielleicht sagen kann, die MVG hier in München mit den U-Bahnen, Bussen und so weiter, damit die herausfinden, da werden sicherlich noch mal mehr Leute kommen. Gut, ich meine, Rush Hour kennt jeder, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, die vorhersehbar sind. Also gut, eigentlich habe ich damit schon beantwortet, dass man da mit KI durchaus was machen kann.
Nein, genau, aber das ist ein schönes Beispiel. Wir dürfen auch viel mit der Bahn machen. Macht super viel Spaß mit den Kollegen. Die sind nämlich auch sehr, sehr innovativ und da sind wir wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Und ein cooler Use Case zum Beispiel ist halt, was die Bahn macht, die nimmt, also es ist halt höchst datenschutztechnisch, muss man da, wie soll ich sagen, darf man da nicht so viel, aber was die machen ist, also du darfst jetzt zum Beispiel keine Kameras an Bahnhöfen auswerten, wie viele Leute da sind. Das ist schon kritisch. Aber du darfst gucken, zum Beispiel, was weiß ich, wie viele Leute wählen sich in irgendeinen WLAN ein oder so. Ja, dass du halt ungefähr ein Gefühl kriegst, wie viel ist los auf dem Bahnhof. Das kannst du datenschutzkonform halt messen, ohne dass du weißt, wer das ist, ohne dass du irgendwelche Gesichter hast oder so. Und dann teilen die Teams die Mülleimer leeren entsprechend ein. Ja. Also das ist so, ne, und genau, das ist genau die gleiche Geschichte. Also wann ist wo viel, wie viel los? Also was ich damit sagen möchte ist, und wenn wir mal von Data und AI reden, weil ich finde es immer schwierig, das zu trennen. Also ja, wir haben ja gesagt, es gibt auch Künstliche Intelligenz, die so hart gecodet ist ohne Daten, aber so das Spannende ist immer, wenn Daten und eben die Auswertung zusammenkommt. Und je besser die Daten, desto besser ist dann auch die Auswertung. Das ist, ja, du kannst, genau, also kannst nur, die Zutaten müssen halt gut sein. Der Koch ist irgendwann an seinen Grenzen mit sehr schlechten Zutaten, sagen wir mal so. Und es gibt eigentlich nichts, würde ich fast sagen, wo du nicht zumindest denkbar was verbessern kannst mit Data und AI. Also kein Prozess, kein, man kann es wirklich so ein bisschen als Partyspiel fast schon machen, sich überlegen, hey, was könnte ich da tun? Und das ist übrigens auch eigentlich die Quintessenz, finde ich, von einem erfahrenen Data Scientist. Also diese Alchemie, ja, dieses Gefühl, diese Neugier und die so ein bisschen wie so ein guter Detektiv oder so ein CSI irgendwie, der dann einen, weil das Fiese bei den Daten ist, die bilden nie die gesamte Realität ab. Das sind immer nur so Indizien quasi. Und dieses Überlegen, welches Problem, wie kann ich das drehen, wie kann ich das parametrisieren oder wie kann ich das operationalisieren und welche Daten kann ich dann verwenden, um der Realität und der Lösung, die ich möchte, möglichst nahe zu kommen. Das ist eigentlich so das, was einen erfahrenen Data Scientist ausmacht, weil der das oder die das einfach schon sehr oft gemacht hat. Ja. Und das wird auch von Tools schwer zu ersetzen sein, wenn gleich der gesamte Prozess erleichtert werden wird. Ja. Also das heißt, was Leute tun sollten, die eben sich weiterentwickeln möchten, Klammer auf, müssen sie eh, weil sonst gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, radikal in meiner Aussage, ist sich halt einfach Beispiele anzugucken. Ne, wir machen vom KI-Bundesverband zum Beispiel auch verschiedenste so Seeing is Believing Events oder auch hier mit den Kollegen aus München von Applied AI oder so. Also, oder auch wir natürlich als AT, wir haben über 1000 Projekte gemacht, wo wir über 500 in so Referenzen dokumentiert haben. Da kann man sich einfach mal so Druck betanken lassen, ne? Einfach mal so wie so eine Stimuli-Session. Das machen wir gerne so 50 Use Cases in 30 Minuten oder so. Und dann, spätestens dann kommen die Ideen, aber meistens sind die Ideen ja auch schon vorher da. Ja. Und die Frage ist dann immer, lohnt sich das? Ja. Also wenn du jetzt schon einen super Prozess hast und das eigentlich irgendwie alles funktioniert, dann kannst du auch so weitermachen. Dann muss man nicht unbedingt jetzt irgendwas mit KI machen oder so. Wenn man gar keine Daten hat, kann man auch nichts mit KI machen. Ja, wenn, ich habe zum Beispiel immer so das ein großes Hype-Subthema, sagen wir mal, von KI und Machine Learning ist ja diese präventive Wartung, Predictive Maintenance. Und da gibt es halt wirklich Beispiele, die sind richtig krasse, geile Geschäftsmodelle, ja, die wirklich absolut revolutionär sind. Und es gibt aber auch so Beispiele, ich hatte mal zum Beispiel ein Thema mit einem Windturbinenhersteller und einem Energiekonzern und da ging es halt darum, dass man so Windturbinen eben ja bewahrt vom Ausfall, wenn die natürlich nicht laufen, dann kosten einen Haufen Geld und die Wartung ist auch sehr teuer. Und da habe ich dann gefragt, ja gut, dann hieß es, ja Alex, komm, wir machen hier Predictive Maintenance für Windturbinen. Ich so, okay, aber was heißt denn das dann genau? So, ja, wenn die halt kaputt gehen. Okay, was geht denn dann kaputt? Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass uns so ein Rotorblatt abreißt. Ne? Und das ist schon einmal passiert, dann ist es auf die Autobahn geflogen und da gab es einen riesen Stau, einen Unfall und ganz schrecklich, schlechte Publicity. Und ich so, okay, aber wie oft ist das denn passiert in den letzten 10 Jahren oder so? Ja, zum Glück nur einmal. Ne? Und dann wird es natürlich schwierig. Also wenn ich sozusagen, ist ja wie wenn du wieder dein Kind erziehen willst und du hast nur, also klar, wenn es auf die Herdplatte langt, dann geht's vielleicht, aber normalerweise, ich habe jetzt gerade einen 15 Monate alten Sohn, ja, du musst dem eigentlich Dinge dann schon öfter sagen, ne? Und so ist es bei der KI auch, die kann dann nicht lernen, wenn es nur einen Vorfall gibt, ne? Und die kann auch nicht, das ist immer so ein bisschen dieser Irrglaube, ich nenne das immer den Big Data Dukatenesel, was man immer geglaubt hat, man braucht nur irgendwelche Daten und dann hat man irgendwelche Algorithmen von so Data Science Einhornmenschen. Und dann kommen einfach irgendwelche supergeilen Patterns raus, geheime Muster und die wende ich dann an und dann brauche ich quasi nur noch die Hand aufhalten und die Münzen droppen so rein, ja. Das funktioniert nicht, sondern du musst schon dein Problem vorher sehr gut spezifizieren. Zu, ich sag mal, 98% oder zu 90% verwenden wir Methoden aus dem sogenannten gestützten Lernen oder Supervised Learning. Also heißt, ich brauche Ergebnisse, ich muss wissen, wie oft ist irgendwas ausgefallen und dann kann ich dazu die Prozessparameter nehmen und sagen, okay, was sehe ich denn in diesen Daten, um beim nächsten Mal halt so einen Vorfall früher zu erkennen oder vorhersagen zu können. Ja. Und dann ist auch immer wichtig, was heißt denn früher? Ja, dann haben die mir einen Datensatz geschenkt und haben gesagt, hier, also dann haben wir was anderes gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Getriebe. Wir haben ja gesagt, also ein Getriebeschaden, der kommt, da hatten wir dann so 300 Fälle, wo das kaputt gegangen ist, so. Da war das Problem, dass die Windturbinen sehr unterschiedlich waren vom Softwarestand und so weiter. Die waren schwer vergleichbar. Aber dann haben die mir so einen Datensatz geschickt, gesagt, so guck mal da, die ganzen Prozessparameter, sieht man doch voll die Pattern so und so. Und ich so, ja krass, das sieht man wirklich ja fast schon durchs Auge, da braucht man ja eigentlich fast keinen Algorithmus trainieren. Und dann habe ich herausgefunden, das war halt quasi das war der Datensatz quasi im Moment, als die Turbine explodiert ist. Ja, habe ich gesagt, ja super. Das ist klar, ne? Also wenn der Airbag aufgeht, dann kannst du ziemlich genau sagen, dass das Auto in die Werkstatt muss, ne? Aber das hilft ja dem Fahrer nicht mehr, ne? Also das heißt, du brauchst ja eine gewisse Vorlaufzeit, und wenn es dann Offshore ist zum Beispiel, dann musst du eigentlich 2 Wochen vorher, du musst die Teile bestellen, da musst du eigentlich schon merken, dass irgendwas passiert, ne? Und aber das ist halt so dieses ganze eben, was man halt macht als Data Scientist oder als KI-Ingenieur, man muss erstmal so dieses fachliche Problem verstehen, muss so ein bisschen rausfinden auch, ist es denn überhaupt relevant, ja, ist es auch irgendwie strategisches Problem für das Unternehmen, oder ist es einfach, weil irgendeiner auf irgendeiner Konferenz und hat irgendwas gehört, ne, und will das jetzt auch machen. Das ist so sehr viel Arbeit, wenn wir so promovierte Physiker oder promovierte Data Scientists, gibt es ja mittlerweile auch schon, haben, dann sind die oft mal so ein bisschen erstmal enttäuscht, dass die so viel mit Menschen irgendwie immer reden müssen erstmal und sich diese ganzen Probleme anhören müssen und viele Fragen stellen müssen. Und das nächste ist dann halt zu überlegen, okay, welche Daten könnten dafür in Frage kommen? Also die Daten kommen nicht zuerst, ja. Das war zum Beispiel bei Vorwerk auch so. Da haben wir das erste Gespräch vor 5, 6 Jahren und dann haben wir uns überlegt, ja gut, wäre doch geil, wenn das Ding irgendwie im Internet wäre und wenn man da so softwaremäßig unterstützen könnte. Und dann finally hat man gesagt, ja gut, das machen wir. Dann bauen wir jetzt mal da ein bisschen Sensorik ein, machen da irgendwie WLAN dran und wenn wir dann die Daten haben, dann kommt ihr nochmal. Ja, und wir gesagt haben so, nee, bitte nicht, weil bitte lasst uns vorher überlegen, was ihr machen wollt, weil dann können wir uns auch überlegen, welche Sensorik wir brauchen und welche Daten wir dann sammeln müssen, damit wir dann möglichst das damit tun können, was ihr vorhabt. Na? Und das ist wieder so ein bisschen, wenn wir einfach zu dieses AI-First-Denken, was wir sehen eben bei den Erfolg, aber den richtig krass erfolgreichen Companies, oder auch wenn man sich anschaut, wie hat Google, die waren nicht erfolgreich damit, ne, Gott sei Dank vielleicht, aber als Google dieses Auto bauen wollte, dann haben die sich nicht zuerst mal überlegt, wie ist das Design geil und wie hat das irgendwie, kann das 300 auf der Autobahn fahren und so, ja, sondern da war erstmal so, okay, was soll das können? Welche Sensorik brauchen wir dafür? Also beziehungsweise welche Daten brauchen wir dafür? Welche Sensorik brauchen wir dafür? Wie müssen die Sensoren angeordnet sein? Und deshalb hat das Ding auch so lustig rund ausgesehen dann, ne? Weil das heißt, die haben den ganzen Engineering-Prozess halt von der Software zuerst gedacht und dann auf die Hardware. Und das ist halt was wir in Deutschland noch nicht so kennen, weil wir bauen halt geile Hardware, ne? Und dann gibt's halt irgendwie noch eine App dafür. Und wie gut das funktioniert, sieht man ja in den ganzen Apps der Automobilhersteller. Ich meine, die haben im Schnitt, glaube ich, so 2 Sterne im App Store. Wobei, ich will da gar nicht so bashen, da passiert gerade sehr viel und es wird auch besser. Aber es kommt halt einfach daher, so ein bisschen von dieser Denke, ne? Wir schauen ja auch auf den Vierzylinder, wir bauen halt eine geile Karre und der Rest ist doch egal, Hauptsache der Auspuff ist laut, so ungefähr. Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr vereinfacht und wird auch nicht dem gerecht, aber um so ein bisschen die Denkweise, und da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen ändern, aber da sind wir jetzt auf einem guten Weg und ich glaube halt, gerade in Europa haben wir schon eine Chance, so dieses Made in Germany, das zieht schon nach wie vor überall auf der Welt. Jetzt müssen wir halt noch schaffen, irgendwie KI und Software Made in Germany. Jetzt haben wir ja auch in München hier Celonis zum Beispiel als Dekakorn. Also wir schaffen das ja irgendwie auch. Aber ich glaube halt, ich fürchte halt, es wird uns weder die Regierung retten können. Ja, ich meine, wir investieren, da geht was. Jetzt auch bei diesem OpenGPTX, das ist, glaube ich, ein 18-Millionen-Förderprojekt oder so. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wie da was in China investiert wird, dann entspricht, glaube ich, unser Budget in Deutschland für KI, was wir jetzt mal vom Bund uns so überlegt haben, bis 2030, entspricht, glaube ich, so ungefähr dem Jahresbudget der Stadt Shanghai. Ja, da sieht man einfach, das sind andere Dimensionen und das ist ja ein globales Game. Also für diese ganzen Lösungen diese Plattform, da wird es am Ende halt immer nur eine Lösung geben. Ne? Wer nutzt noch Lokalisten oder StudiVZ oder was gab es noch, Friendscout oder so, ja. Auf der anderen Seite sieht man auch sowas wie TikTok, also man kann schon auch Platzhirsche wie Facebook dann Konkurrenz machen. Aber genau, ich glaube, der Staat wird uns nicht retten an der Stelle und der kann uns aber helfen. Und die Startups selber, da haben wir einfach nicht so diese Mega-VC-Power, wie sie in den USA der Fall ist. Das heißt, am Ende können wir uns, glaube ich, nur so Mönchhausen-mäßig ne, mit dem eigenen, am eigenen Kopf rausziehen. Und das, da wird der Mittelstand, was ja ein Großteil unseres unserer Wertschöpfung ausmacht, der muss es halt checken. Ja. Und Mai, wenn man sich das anschaut, wie viele Hidden Champions wir haben, die Weltmarktführer sind für irgendwas, die keine Sau kennt sozusagen, ja, und die waren ja auch schon immer innovativ auf der Hardware-Seite, jetzt müssen sie es halt auch auf der Software-Seite mithilfe von KI werden.
Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend und dir wird es ganz sicher nicht langweilig werden die nächsten Jahre. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir dieses Gespräch dann in weiteren Panel-Diskussionen, Interviews, Gesprächen und Beiträgen von dir in den nächsten Wochen und Monaten dann noch fortführen können. Danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank und an die Hörer gerne kommentieren, posten, Fragen stellen. Ja, wir stehen immer noch am Anfang und wir haben, glaube ich, gute Chancen da, doch eine Rolle mitzuspielen in Europa.
Auf jeden Fall. Danke dir.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, du die Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchtest, klicke gerne auf den Abonnieren-Button und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Forward Thinkers ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.